Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast der NTech Systems GmbH. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. David Harnisch, Geschäftsführer von Hattenberger Partner. Hallo David, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Alex, danke für die Einladung. Freue mich auf das Gespräch.
Sehr gerne. Ja, und vielleicht bevor wir richtig mit dem Thema starten, könntest du vielleicht den Zuhörenden einfach mal kurz sagen, wer bist du, was macht eigentlich deine Agentur? Gerne einfach mal so eine kleine kurze Vorstellung.
Ja, gerne. Also ich bin der Geschäftsführer von Hattenberger Partner und ja, wir haben uns auf Webseiten für klein- und mittelständische Unternehmen spezialisiert und ja, ganz häufig sind das B2B-Unternehmen und genau, für die Unternehmen bauen wir Webseiten mit dem Ziel, dass sie ja auch tatsächlich einen Beitrag zu dem Unternehmen leisten. Ganz häufig ist das im Bereich Lead-Generierung. Also ja, wichtig, dass sie nicht nur schön aussehen, sondern auch wirken. Genau, ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Vorher war ich 12, 13 Jahre für Industrie- und Technologieunternehmen tätig, habe mal im Bereich Familienunternehmen promoviert, also der ganze Bereich Mittelstand, da habe ich ein echtes Faible für und bin dann vor 5 Jahren über eine Station, eine Marketingstation in einem Handelsunternehmen hier in die Agentur eingestiegen. Die Agentur gibt es jetzt seit 13 Jahren und den Uli Hattenberger, den Gründer, den kenne ich aus dem Studium. Wir leiten die jetzt zu zweit. Genau, sind eine Agentur mit Sitz in Köln und München, haben 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ja, fokussieren uns voll auf dieses Thema Webseiten und ja, freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können.
Ja, sehr gern. Vielleicht könntest du uns kurz mal umreißen, was sind denn so typische Projekte oder was ist denn so der Standardkunde, mit denen ihr arbeitet? Weil ich gehe einfach mal davon aus, es werden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Anfragen sein, aber vielleicht gibt es ja immer mal wieder sehr ähnliche Fragen, die gerade zu Beginn aufkommen.
Ja, also unser typischer Kunde ist ein mittelständisches Unternehmen, meistens so im Bereich 50 bis 200 Mitarbeitern. Mitarbeiterin, ja in der Regel erklärungsbedürftige Produkte, die verkaufsstark sich in der digitalen Welt präsentieren wollen. Und ja, da gibt es im Grunde verschiedene Gründe, warum die dann zu uns kommen. Ja, entweder die alte Webseite ist veraltet, es gibt noch gar keine richtige Website. Und ja, im Grunde dreht sich das Thema Digitalisierung in diesen Unternehmen mit Blick auf Kunden, Kundinnen, vielfach um die Webseite. Das ist ganz häufig der Startpunkt, weil da kann ich die Geschichte meines Unternehmens erzählen, da kann ich in Kontakt treten mit potenziellen Interessenten, da werde ich gefunden. Und ja, das ist im Grunde der Kern für viele Mittelständler. Und da wollen wir genau ansetzen und den Unternehmen dort helfen.
Mhm. Also du sagst es gerade auch, ganz oft kriegt man ja auch mit, eine Website ist ja auch immer so der allererste Schritt von jemandem, der Interesse hat an einem Unternehmen. Und die Außendarstellung ist natürlich das A und O. Und auf den ersten Blick muss was natürlich, du hast es gerade auch schön gesagt, natürlich optisch überzeugen, aber es soll ja auch irgendwie den Mehrwert bieten und beispielsweise den Verkauf oder meine Dienstleistung ganz klar machen. Und ich finde es ganz spannend. Deloitte hat da eine schöne Forschungsarbeit drüber geschrieben. Und die besagt, gerade wenn wir mal auf relevante Zahlen und Fakten schauen wollen, dass 77% der B2B-Führungskräfte diese digitale Transformation, über die wir im Podcast oft auch reden, vor allem sehr kritisch sehen für ihren Unternehmenserfolg. Und die Website stellt ja hier vor allem so den zentralen Hebel eigentlich dar, wenn wir von Vertriebskanälen sprechen. Und das gewinnt natürlich auch gemäß der Studie immer mehr an Bedeutung. Also anders kann man ja auch sagen, gerade so gewisse Case Studies, da wirst du wahrscheinlich später noch ein bisschen eher drauf eingehen. Das schafft natürlich auch eine gewisse Transparenz, signalisiert ja auch ihr Vertrauen im Endeffekt. Und das ist ja, was ich auch als moderner Unternehmer will. Ich will ja Transparenz, Zuverlässigkeit, auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit der ganzen Geschichte. Und das führt uns eigentlich schon zur ersten großen Frage heute, die ich dir gerne einfach mal stellen möchte, gerade aus deiner Expertise, der ganzen Erfahrung heraus. Was soll denn eigentlich eine B2B-Webseite in 2025 wirklich leisten?
Ja, das ist eigentlich genau die richtige Frage. Und damit starten wir auch ganz häufig die Gespräche, die wir mit ersten Interessenten haben. Es ist nämlich nicht so, dass es das eine Ziel gibt. Also das ist aber im Grunde sehr wichtig, dass wir von vornherein sehr klar identifizieren, was ist eigentlich das Ziel der Webseite. Und ja, da gibt es halt, wie es verschiedene Unternehmen gibt, gibt es da auch verschiedene Ziele. Und das muss ja passen zu dem Unternehmen. Und da gibt es, ja, ganz häufig ist das natürlich, steht im Fokus Geschäft machen, Kunden finden, Leads finden, mit denen in Kontakt treten. Das gibt es aber durchaus auch andere Ziele, die hier genauso wichtig sein können. Ja, also eine Webseite muss gleichzeitig Vertrauen aufbauen. Ja, wie schafft es eine Webseite, dieses Vertrauen zu transportieren, insbesondere auch bei erklärungsbedürftigen Produkten? Häufig ist die Webseite auch eine Informationsplattform. Ja, also ganz häufig werden ja, Produktdaten dargestellt, Datenbanken angebunden, Beispiele, Erklärungen gegeben, sodass ein Kunde ja nicht nur im Erstkontakt, sondern auch später die Webseite nutzen kann. Und das muss halt, ja, das muss halt passen zu dem Produktangebot. Und ja, super wichtig ist halt auch der Bereich Recruiting. Ja, also hören wir ganz häufig, dass die Kunden sagen, ja, wir haben eigentlich genug Kunden, die Auftragsbücher sind voll. Also ja, in heutigen Zeiten kann man froh sein, wenn man in der Situation ist. Aber wir finden einfach nicht die Mitarbeiter, um die Aufträge abzuarbeiten. Und das ist das Wichtige für uns. Ja, und so versuchen wir halt im ersten Schritt herauszufinden, was ist das Ziel für das Unternehmen, um dann auch ja die passende Webseite zu machen. Und eben, das ist nicht immer nur verkaufen, aber ganz häufig ist es das auch.
Du hast gerade viele schöne Sachen angesprochen, ne? Also wirklich Vertrauen aufbauen. Gerade wenn wir im digitalen Umfeld sind, ist natürlich Trust und auch Akzeptanz immer wieder das A und O, um das es ja im Endeffekt geht. Und weil du es gerade auch gesagt hast, diese Zielverfolgung, da wäre es ganz spannend, einfach, ich frage dich mal ganz direkt, wenn Kunden auf euch zukommen, haben die denn oft schon ein ganz konkretes Ziel? Also sind das messbare Werte, dass sie sagen, ich möchte wirklich den Traffic steigern, ich will die Qualität steigern, ich will vielleicht auch ja, so eine klassische Corporate Website aufbauen, auf der ich meine hochwertigen Fachinhalte habe, in der ich vielleicht auch Case Studies oder kann ja bis zu Thought Leadership oder Ähnlichem gehen. Haben die schon ganz konkrete Ideen oder Visionen, wohin sie gehen wollen? Also gibt es eine Strategie neben dem Ziel? Oder ist es wirklich quasi in einem Workshop mit euch zu erarbeiten?
Ja, ganz selten haben sie das schon sehr konkret. Also das sind häufig die Kunden und Kundinnen, die schon mehrfach Website-Relaunches selber durchgeführt haben und ja, sich der Bedeutung auch bewusst sind. Die kommen häufig dann mit einem sehr, sehr klaren Briefing, sehr exakt, was sie haben wollen, was ihre Ziele sind. Und das begrüßen wir als Agentur natürlich, weil es für uns das Leben einfacher macht. Aber ja, der Regelfall ist das nicht, sondern der Regelfall ist, ja, dass man so ein bisschen diffuses Bild davon hat, was man gerne hätte. Und wir das dann gemeinsam, ja, in so einem Workshop oder einem Erstgespräch, gemeinsam erarbeiten und da im Grunde ein gemeinsames Verständnis schaffen, was die Zielsetzung für die Website, aber im Grunde ja auch die Digitalstrategie, am Ende ist.
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil mir gerade auch so ein bisschen auf der Zunge lag. Ich kenne es natürlich aus der eigenen Arbeitserfahrung und jeder, da wirst du wahrscheinlich auch gute Geschichten zu erzählen haben. Jeder möchte ja bei einer Website immer so ein bisschen mitsprechen. Jeder will sich selbst darauf wiederfinden. Und das Spannendste ist natürlich dann, wenn man nochmal Richtung Mobile denkt und einfach auch die Unterschiede so ein bisschen mitbekommen hat, ne? Also der klassische Desktop-Besucher, gerade im B2B, gegenüber wirklich dem, der auf Mobile unterreichbar ist. Da gibt es auch interessante Fakten von Quick. Die haben gesagt, der Desktop-Besucher im B2B-Marketing, der hat eine Conversion-Rate von etwa 3,9. Das klingt jetzt wenig. Man muss sich natürlich überlegen, was hat man für einen Traffic auf der Website. Da geht es jetzt auch nicht um wiederkehrende, sondern einmalige. 3,9 auf Desktop. Bei Mobile etwa 3,5. Das sind jetzt die Zahlen aus dem letzten Jahr. Aber wir sehen ja den Trend. Also Mobile wird natürlich auch immer wichtiger. Und ich glaube, das wird ja auch bei euch dann auch aufpoppen, dass die Leute das natürlich top optimiert haben wollen. Siehst du denn da Unterschiede in der Darstellung des Contents? Also hat man denselben Content, wird er anders verpackt? Oder gibt es da überhaupt so eine Art, ja, ich nenne es mal Masterformel?
Ja, also mobil ist wichtig. Es ist im B2B-Bereich und das zeigen die Zahlen, die du jetzt ja gerade genannt hast, die ja, ja sehr ähnlich sind, ist es noch nicht so wichtig, wie es im Consumer-Bereich ist. Ja, also während es im Consumer-Bereich eine ganz klare Richtung gibt, Mobile First, ist das im B2B-Bereich häufig nicht so, weil man halt einfach klassisch noch die Kunden hat, die während ihrer Arbeitszeit an ihrem Arbeitsrechner sitzen und dann ja potenzielle Lieferanten aufsuchen. Mhm. Aber ja, nichtsdestotrotz spielt das eine Riesenrolle und man muss Mobile immer mitdenken. Die Seiten müssen immer sowohl für Desktop als auch für Mobile, als auch für Tablet, als auch für ja, verschiedene Endgeräte, verschiedene Browser optimiert sein. Aber im Grunde die Frage, die du ja gestellt hast, was hat das für Einfluss auf die Inhalte? Ich finde den, ja, das ist ein genereller Trend, den man einfach auch berücksichtigen muss. Also und das kommt gar nicht so sehr aus dem B2B-Bereich oder aus dem Website-Bereich. Aber ja, wir sind ja gewöhnt, immer mehr Informationen in kurzer Zeit aufzunehmen. Ja, und dann, wenn man dann in Richtung Social Media denkt, Instagram oder TikTok, dann potenziert sich das ja. Ja, da gibt es ja nur noch ein ständiges Wischen, kurz die Informationen aufnehmen. Und das gibt aber auch letztlich so ein bisschen die Richtung vor, in der man mit Bezug auf Informationsvermittlung denken muss. Ja, und wir sagen da immer so Inhalte müssen snackable sein, ja, also keiner hat Lust, sich mehr einen riesig langen Absatz durchzulesen, sondern das muss schnell verständlich sein, um was geht es, was habe ich davon als Kunde, wie kann ich in Kontakt treten, was sind meine Benefits, was sind die nächsten Schritte, die ich machen muss, das muss mir schnell ins Auge springen, ja, und im Grunde, ja, wir sagen dazu snackable sein und dann kann es immer noch, dann gibt es immer noch die Nutzer, Nutzerinnen, die da eine Stufe tiefer einsteigen wollen. Und das muss dann auch eine gute Webseite bieten, dass ich sagen kann, ja, da möchte ich jetzt tiefer einsteigen und da möchte ich jetzt mal meinen detaillierten Inhalt, meinen 1000, 2000 Wörter langen Fachartikel lesen. Ja, das muss dann trotzdem funktionieren. Aber der erste Impuls ist immer dieses schnell drüberlesen, schnell erfassen, um was geht es. Ja, und da hilft im Grunde sowohl im Desktop als auch im Mobile-Bereich, dass Inhalte ja snackable sind, dass man sie schnell und einfach konsumieren kann.
Du hast gerade eine ganz wichtige Sache angesprochen, die will ich vielleicht nochmal einschieben aus dem privaten Sektor. Ist nicht ganz, worüber wir eigentlich reden, aber die haben ein sehr interessantes Beispiel. Ich werde den Namen mal bewusst nicht nennen, aber es ist eine große deutsche Nachrichtenagentur, so kann man schon sagen. Die konsumiere ich natürlich beinahe täglich, oft auch mehrfach. Und mir ist aufgefallen, es gibt verschiedenste Mobile-Ansichten. Das wird ja skaliert, je nach Bildschirm. Ich sag mal, auf dem iPad ist das wunderbar konsumierbar. Das hat auch so ein bisschen, ich sag mal, wo es herkommt. Es ist so ein Forengedanke. Man kann wirklich auch was dazu lesen, kann sich halt Blogbeiträge aufmachen, kann sich Zusatzinformationen einholen, kann sich Angebote ansehen. Perfekt auf Desktop, sehr gut auf beispielsweise der Größe eines iPads oder Samsung-Tablets, katastrophal auf der Größe eines iPhones oder Google Pixel, weil sie genau diesen Part eigentlich nicht umgesetzt haben. Es gab keine Optimierung, es gab eine reine Skalierung. Und wie du es gerade gesagt hast, ab einer gewissen Zeichenanzahl oder Anzahl der Wörter hat man wirklich Probleme zu folgen. Das, was sie aber klug gemacht haben, sie haben sich hoffentlich die Frage gestellt zwischen Qualität und Quantität. Sie haben dann auf der kleineren Mobile-Ansicht es so runterskaliert, dass man eine kleine Zusammenfassung hat. Und die steht dann quasi immer oberhalb der Texte. Da wird man gefragt, möchte man das lesen oder nicht. Ich sage mal in Klammern dazu, vermutlich KI generiert. Das ist im Großen und Ganzen soweit okay. Aber ich persönlich als Endkonsument tendiere tatsächlich dann dazu zu sagen, gut, das ist mir zu klein, das ist mir zu wenig. ich springe dann doch wieder auf die andere Welt rüber und habe es dann größer vor mir. Aber das alles bringt mich nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, worüber wir es ja auch hatten. Das wäre dann auch die große Frage an dich. Was denkst du, warum scheitern denn manche B2B-Websites eigentlich daran, zum Beispiel Leads zu generieren, was ja oft so, ja, ich sag mal, Ziel Nummer eins für viele Unternehmen ist?
Ja, also ganz viele Unternehmen denken zu sehr von sich aus und zu wenig vom Kunden aus. Ja, und ja, das fängt bei so ganz einfachen Sachen an. Ich komme auf die Startseite und sehe den ersten Viewport. Und die erste Frage, die ich mir stelle, vielleicht kenne ich das Unternehmen schon vorher, aber ja, vielleicht bin ich gerade über Google, über eine Suche auf die Seite des Unternehmens gekommen. Was macht das Unternehmen überhaupt? Und alleine diese Frage, also ich will ja wissen, bin ich hier richtig? Und allein diese Frage können ganz viele Webseiten nicht beantworten. Ja, da sieht man die wildesten, und das ist ja eine Sache von, das möchte ich innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden erfassen. Was macht das Unternehmen überhaupt? Bin ich hier richtig? Und ja, da sieht man die wildesten Sachen, irgendwie sehr lange Headlines, komplett verrückte Bildsprache, also zum Beispiel im Unternehmensberatungssektor, ja, da werden dann die verrücktesten Bilder, gibt es den klassischen Bergsteiger, der auf den Gipfel geht, der das Segelboot, was durch die wilde See manövriert. Also auch teilweise so abgedroschene Bilder, die man quasi auf jeder Webseite sieht. Und ja, das fehlt als Beispiel. Ja, also dieses im Grunde von nicht aus Unternehmenssicht denken, sondern aus Kundensicht. Und gerade dieses in den ersten 5 Sekunden, um was geht es, was habe ich davon, wie kann ich in Kontakt treten? Ja, also wenn man den Test mal an viele Webseiten stellt, dann fallen da doch immer noch viele durch. Ja, die Nutzerführung ist oft chaotisch. Ja, da wird im Grunde die Unternehmensstruktur vielfach in der Menüführung wiedergespiegelt. Ja, gibt es Bereich A, dann gibt es Bereich B, Bereich C im Unternehmen und jeder kriegt dann seinen eigenen Bereich auf der Webseite. Aber der Kunde denkt vielleicht gar nicht so. Ja, der denkt in Lösungen, der denkt in Produktbereiche und, und. Also da im Grunde eine viel, viel stärkere User-Zentrierung einzunehmen, würde Webseiten deutlich helfen. Und dann, das vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir zu deiner Frage einfällt, ist, dass wir ja dann doch bei Menschen kaufen. Ja, also es ist nicht ein, ich kaufe jetzt die Maschine für 70.000 Euro, weil die ist so super gut, sondern am Ende kaufe ich ja auch bei Menschen. Ich möchte ja, dass ich dem Unternehmen, den Menschen, die dieses Unternehmen ausmachen, dass ich denen vertrauen kann. Und ja, dieses Vertrauen als wirklich auch Hebel, um Conversions zu generieren, zu nutzen, das machen auch wenige. Ja, und das können ja sein, dass man Ansprechpartner persönlich nennt, Social Proof Elemente einbaut, über Bewertungen, Case Studies und. Ja, und ja, einfach da auch nicht nur Fachexpertise, sondern auch über das Thema Vertrauen zu kommen. Ja, das sind so ein paar Themen, die mir ganz häufig auffallen, wenn ich so auf Webseiten von potenziellen Interessenten drüber screene. Mhm.
Danke dir. Was mir auch aufgefallen ist, das gibt es immer wieder, man hat so eine zunehmende Hürde bei dem Einstieg, also gerade wenn wir von CTAs sprechen, dann finde ich ganz oft, also ich mal reingedacht wieder in die Rolle der Person, die gerade einfach auf einer potenziellen Website ist. Wie du es gerade gesagt hast, man findet vielleicht sogar so eine klare Botschaft. Man weiß schon mal ungefähr, worum es geht. Und man hat die Hoffnung, ja, das könnte matchen. Ich sag mal gerade im Technikumfeld, das könnte matchen mit der Anforderung, die ich habe, wo ja viele Ähnlichkeiten bestehen. Aber dann bin ich vielleicht nach ein paar Sekunden mental schon wieder woanders, weil ich keine klare Handlungsaufforderung finde. Also ganz klassisch gesagt, wo ist denn der Call to Action? Wie gehe ich denn jetzt in den Austausch? Und ich finde das ganz spannend. Ich habe im Vorfeld zu unserem Podcast in der Recherche mal geschaut, was für Benchmarks gibt es denn da eigentlich? Und gerade wenn man von Conversion Rate spricht, gibt es ja unterschiedlichste Informationen. Ich habe jetzt einfach mal die von Unbounce genommen. Und die haben gesagt, gerade im B2B-Landingpage-Conversion-Bereich lag diese Medianrate bei 6,6%. Auch das soll einfach nochmal mitgegeben werden, weil ich glaube, bei diesem generellen Thema steht ja wirklich das Wort Optimisierung immer ganz, ganz oben, dass einem klar ist, wir müssen das ja eigentlich fortlaufend verbessern. Und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch viele weitere Punkte, warum eigentlich viele Websites dann wieder scheitern, ein Lead zu generieren. Und da einfach auch mal ganz direkt die Frage an dich aus eurem täglichen Doing. Wie ist das denn, wenn es jetzt zum Beispiel unterschiedliche Interessen im eigenen Unternehmen gibt, was denn so auf der Seite passieren soll? Erfahrt ihr das oft?
Ja, es war in der Tat ein Riesenthema. Da hat man die Geschäftsführung, den Vorstand, wer auch immer. Da sitzen mehrere Personen drin und ja, so eine Webseite, das ist ja auch etwas, wo am Ende jeder mitreden kann. Ja, das ist so wie die Fußballnationalmannschaft, die hat auch 80 Millionen Fußballtrainer. Und so gibt es bei der Webseite, hat halt auch jeder eine Meinung. Und da kommt man dann natürlich auch schnell dazu, dass man die internen Stakeholder entsprechend befriedigen soll, muss. Aber vielleicht ist das gar nicht das Richtige für den Nutzer, ja, sondern es ist, also so das typische Beispiel ist dann der Slider. Jetzt mal als wirklich praktisches Beispiel, der Slider, den man in den ersten Viewport packt. Man kann sich nicht entscheiden, was ist die eine klare Botschaft, die ich dem Kunden mitgeben will. Und dann nimmt man halt 3 oder 4 Botschaften, packt die in den Slider und der slidet dann durch. Was ist das Ergebnis für den Kunden? Der am Ende liest ja gar keinen von denen, weil er es überfordert. Und ja, die Studien, die wir in diesem Bereich kennen, jetzt konkret auf dieses Beispiel Slider, zeigen, dass da viel weniger Informationen mitgenommen werden. Und da würde es natürlich helfen, wenn man diesen Konflikt im Unternehmen, der ja dann faktisch besteht, jeder möchte, dass seine oder ihre Inhalte entsprechend dargestellt werden, dass man den austrägt und sich darauf verständigt. Ja, was ist die eine Botschaft, die ich möchte, dass der Kunde die mitnimmt? Und vielleicht noch ein Aspekt, das fand ich jetzt ganz spannend, was du zu dem Thema Conversion-Zahlen genannt hattest. Das würde ich vielleicht auch noch ergänzen wollen. Die Frage sich zu stellen, was ist denn eigentlich die Conversion, die ich gerne hätte? Und ja, natürlich ist das am liebsten, möchte ich die 70.000 Euro Maschine per Online-Order verkaufen. Aber das funktioniert ja so nicht. Ja, und dann im Grunde zu überlegen, was gibt es eigentlich für Soft-Conversions, nennen wir die, die man anbieten kann, wenn jemand nicht bereit ist, schon zu kaufen. Ja, damit man im Grunde die Leute nicht verliert, die Interessenten, weil sie noch nicht so weit sind, aber trotzdem mit denen in Kontakt bleiben kann. Und das kann ja sein, dass man sagt, ja, hier haben wir irgendwie eine interessante Studie zu Optimierung von Produktionsprozessen. Die kann man sich runterladen, dann hat man zumindest die Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse. Oder die Möglichkeit zu geben, gibt es ja ganz interessante Tools, dass man relativ schnell auch mit Vertriebsmitarbeitern über eine Art WhatsApp-Chat in Kontakt treten kann oder was auch immer. Ja? Aber im Grunde sich zu überlegen, was sind die einzelnen Conversions und dann nicht immer nur von dem Idealzustand ausgehen, sondern auch den Nutzer da abholen, wo er ist. Und das sind unter Umständen verschiedene Themen. Und da kann man auch durchaus 1 oder 2 oder 3 verschiedene Arten von Conversions geschickt anbieten, sodass die Nutzer halt ja nicht abspringen, sondern da weitermachen, wo sie gerade sind.
Ja, du sprichst es gerade an. In der Regel habe ich ja mehrere Interaktionen, die ich brauche. Oft wirklich viele, bis ich wirklich von dieser Impression hin zu einem echten Lead oder einer Opportunity, wenn man die Begriffe jetzt nennen will, werde. Und aus Sicht des Anbieters, wir sind ja selbst ein Softwarehersteller und wir haben das relativ früh auch gemerkt, es ist genau, was du sagst. Du musst natürlich zum einen die Produkte liefern, ganz klar. Du musst auch qualitativ hochwertige Informationen streuen, sei es Fachinhalte, sei es, ich nenne es mal Goodie-Themen, ne? Sag mal eine Vorlage für Excel oder ja, eigene Case-Studies, Ähnliches, weil du möchtest ja im Endeffekt wirklich auch zeigen, ich bin Experte auf diesem Gebiet, ich will meine Expertise auch teilen und ich möchte vielleicht auch dieses kleine Plus haben und auf dem Wettbewerb und auf dem Markt einfach zu agieren und wirklich alles, mein Wissen zu platzieren und das natürlich immer wieder in diesem schönen Austausch, du hast es vorhin gesagt, andere Fachabteilungen, was will man wo platzieren, was kommt vielleicht als erstes auf den Slider, was hat man da eigentlich für Ideen. Und ich finde jetzt eigentlich mal wirklich komplett spannend, nochmal auf euch als Agentur, als Unternehmen zu schauen. Wie schafft ihr es denn, wirklich verkaufsstarke Websites zu entwickeln? Und gibt es da vielleicht auch einen Ansatz, den ihr nutzt, falls du es verraten darfst, das so ein bisschen verkaufspsychologisch noch zu untermauern, also eine starke Website zu haben und die wirklich auch nachhaltig zu entwickeln?
Ja, also im Grunde sind das drei Bereiche, die aus Nutzersicht im Vordergrund stehen. Und lass uns da gerne mal gleich Schritt für Schritt reingehen. Also das ist zum einen, dass man eine sehr klare Story entwickelt, die ich eigentlich dem Interessenten, Interessentin mitgeben möchte. Ja, das ist für mich Thema 1. Dann braucht man ein gutes UX, also User Experience Design mit einem klaren Conversion-Fokus. Also wie kann ich die Marke, die Brand und die Story über ein Design auch transportieren. Und dann, und da hören dann viele auf, deswegen ist der dritte Punkt auch wichtig, dann habe ich eine coole Webseite mit einer richtig guten Story, die gut aussieht und funktioniert, aber dann habe ich keine Nutzer. Ja, das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, dass Nutzer auf meine Webseite kommen? Und ja, wenn man die drei Themenbereiche gut abdeckt, dann hat man eine gute Webseite. Ja, und dann gibt es eigentlich noch, das ist so ein bisschen abseits, da gehen wir dann in den technischen Bereich, können wir ja gleich mal schauen, wie tief wir da reinsteigen. Dann ist natürlich die Frage, was ist eigentlich das richtige Content-Management-System, die richtige Technik im Hintergrund, um diese Webseite aufzubauen. Ja, aber da kriegt ja erstmal der Nutzer nichts von mit. Aber das sind für mich die drei wichtigen Sachen. Ja, was ist die richtige Story? Wie kann ich das gut über ein Design transportieren? Und wie schaffe ich Besucher auf meine Webseite zu bekommen?
Wenn du diese Ideen nimmst und wir vielleicht einfach mal wie so eine Art kleine Checklist nochmal im Kopf durchgehen wollen, könntest du uns vielleicht verraten, wirklich mal von oben nach unten gedacht, vielleicht auch auf einer Website, wie zeichnet sich denn dann aus deiner Sicht wirklich gutes Webdesign für so eine Website aus? Und vielleicht die Nachfrage dazu, gibt es denn da auch Trends, gerade Richtung Design und Marketing, die du extrem kritisch siehst?
Ja, wenn du magst, würde ich gerne nochmal irgendwie einen Schritt zurücktreten und auf diesen Story-Aspekt eingehen. Ja, weil du hattest jetzt ja eben auch noch, die habe ich überschlagen, das Thema Verkaufspsychologie erwähnt. Und vielleicht magst du die zwei Fragen, die du gerade gestellt hast, noch kurz hinten anstellen und dann sprechen wir kurz über dieses Story-Thema.
Machen wir gerne.
Also, was wir hier gerne nutzen, ist, dass wir Elemente von klassischem Storytelling verwenden. Ja? Und zwar nehmen wir da die sogenannte Heldenreise. Und da gibt es ein ganz schönes Buch von Donald Miller, My Story Brand, der im Grunde diese klassische Heldenreise von Hollywood nimmt und sie in die Businesswelt überträgt. Und ich nehme dich jetzt mal kurz mit, um dich da abzuholen, warum das auch für Unternehmen und B2B-Unternehmen relevant ist. Und im Grunde kannst du dir vorstellen, jeder Hollywood-Film hat im Grunde die gleiche Grundgeschichte. Ja, es gibt einen Helden, ich nehme jetzt mal Star Wars, das ist dann Luke Skywalker. Der Held hat ein Problem, ja, böse Imperium, bedroht die Galaxis und dann trifft er seinen Mentor, ja, jetzt Obi-Wan als Beispiel, und Der gibt ihnen einen Plan. Also Obi-Wan führt Luke zur Macht und zeigt ihm, was er zu tun hat. Ja, fordert dann zur Handlung auf. Also du musst irgendwie, ja, was ist das in Star Wars 4? Vertrau der Macht, du musst nach Alderaan gehen. Und führt dann am Ende zum Erfolg. Er zerstört den Todesstern. Happy End. Ja, und so nach diesem Prinzip sind ganz viele Hollywood-Filme aufgebaut und die besten Geschichten werden nun mal in Hollywood erzählt. So, und das kann man jetzt eigentlich ganz cool überführen in den Bereich Storytelling für Unternehmen und daraus eine gute Geschichte für die Webseite ableiten. Ja, und da rede ich jetzt insbesondere über die erste Seite, also die Homepage. Und ja, lass da mich jetzt mal vielleicht Schritt für Schritt von oben nach unten durchgehen. Und ja, genau, da würde ich jetzt vielleicht auch mal, wir arbeiten gerade für einen Maschinenbauer, lass mich das mal gern vielleicht so als ein bisschen Beispiel nehmen aus dem Bereich Maschinenbau. Also du kommst auf die Webseite, Startbereich, das hatte ich eben schon gesagt, ganz wichtig, was bietet ihr an? Wie verbessert das Leben eurer Kunden? Und was muss der Kunde tun, um mit euch in Kontakt zu treten? Jetzt der Link zur Hollywood-Geschichte. Der Held ist natürlich der Kunde. Ja, das hatte ich ja eingangs gesagt. Die Webseite geht nicht darum, dich als Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die geht darum, die Lösungen für deinen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Also, ja, erster Viewport. Was bietet das Unternehmen an? Wie verbessert das Leben eures Kunden und was muss der Kunde tun, um in Kontakt zu treten? Also jetzt hier an unserem Maschinenbeispiel, Headline, effiziente Sondermaschinen für reibungslose Produktionsprozesse als Beispiel. Wir entwickeln und fertigen individuell angepasste Maschinenlösungen, zuverlässig, termintreu, skalierbar. Ja, sodass man dann auch sagt, was habe ich davon in Zukunft? Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren, immer der schnelle Einstieg mit einem Call to Action. Dann scrolle ich runter und stelle mir die Frage, was steht eigentlich auf dem Spiel? Was ist das Problem? Ja, und da durchaus kann man da auch durchaus subtil ein bisschen Angst vor dem Status quo erzeugen, weil das Handlungsdruck erzeugt. Ja, also Produktionsstillstand, hoher Ausschuss, ineffiziente Abläufe, kosten bares Geld. Als Beispiel. So, und dann bringe ich im Grunde mich, den Mentor, ins Spiel. Was ist denn der Vorteil meiner Lösung? Ja, und da immer wichtig, was ist der Kundennutzen und nicht, was ist die Funktion, die ich biete? Also unsere Maschinenlösungen steigern die Prozesssicherheit, senken Ausschussquoten und lassen sich flexibel in bestehende Anlagen integrieren. Alles made in Germany. Ja, und das kann man dann vielleicht noch in zwei, drei Bullets ausführen. Aber da quasi dann den Mentor ins Spiel bringen. Und dann positionieren wir uns weiter, das Unternehmen weiter als vertrauenswürdigen Begleiter. Und da kommen dann diese Themen, ja, Vertrauen, Social Proof. Ja, wir haben jetzt hier seit über 25 Jahren unterstützen wir Industrieunternehmen dabei, ihre Fertigung auf das nächste Level zu heben. Ja, da kann man auch sagen, über 200 erfolgreich umgesetzte Projekte, Kundenlogos, ja, Zertifikate, TÜV, ISO-Zertifikate, so dass man dieses Thema Vertrauen aufbaut. Dann geht man weiter in der Geschichte. Dann gibt es den Plan. Also Obi-Wan zeigt Luke, wie es geht. Und ja, auch das braucht man auf der Webseite, weil der Kunde möchte ja auch wissen, wie geht es jetzt weiter? Was sind die einfachen drei Schritte, um zusammenzuarbeiten? Kostenloses Erstgespräch vereinbaren, Konzept, Angebot erhalten, Umsetzung, Inbetriebnahme vor Ort. Das ist natürlich für alle Unternehmen unterschiedlich, aber da wirklich auf zwei, drei, vier einfache Schritte runtergebrochen. Ja, und dann kann man im Grunde vielleicht noch so ein bisschen Ausführungen machen, weil dann kommt ja auch das Thema SEO, da muss man teilweise auch mehr Inhalte schreiben und ja zwischendrin immer mal wieder Absprungpunkte für Call to Action setzen. Und dann hat man eigentlich die Hollywood-Story genommen und in eine Website-Story überführt, ja, die sehr klar fokussiert auf den Kunden, das Problem adressiert, die Lösungsmöglichkeiten aufzeigt und im Grunde das Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner positioniert. Und ja, das klappt aus unserer Sicht sehr gut, um ja, den Kunden mitzunehmen und dann am Ende auch hier entsprechende Conversions zu erzielen.
Und ich würde sagen, das gibt ja auch quasi in der Website so einen gewissen roten Faden, wenn wir beim Inhaltlichen sind, damit man wirklich auch jederzeit weiß, wo befinde ich mich denn eigentlich gerade, was, also gerade in der Heldenreise. Es gibt ja einen Grund, warum man am Anfang beginnt und nicht meistens mittendrin. Da ist Star Wars natürlich das perfekte Beispiel mit Episode 4, 5, 6. Aber genau, ich würde die Frage von kurz davor tatsächlich aufnehmen, weil sie ja doch recht gut auch dazu passt. Ich habe jetzt die Inhalte. Wie präsentiere ich die Inhalte? Wenn wir jetzt von Marketing sprechen, wenn wir auch von Design sprechen, von Gestaltung, hat man ja auch immer wieder den goldenen Schnitt genommen. Also damit man alles Visuelle so ein bisschen, ja, ich sag mal, angenehm, einprägsam darstellen kann, eine gewisse Harmonie darstellt. Wie zeichnet sich, das war die Frage auch von eben, dann eigentlich so ein gutes Webdesign für B2B aus? Also du hast es gerade schon so ein bisschen umrissen. Man möchte ja eigentlich das klassische Benefiting for Features haben. Also der Kunde soll ja in erster Linie vor allem unterstützt werden beim Verstehen, beim Entscheiden, beim Handeln. Und das muss ja auch visuell mich irgendwie an die Hand nehmen und führen. Könntest du da vielleicht noch ein, zwei Punkte ergänzen? Wie siehst du das, dass man bei dem Webdesign drauf guckt und sagt, ja, das ist gelungen, das ist gut?
Absolut. Also da gibt es natürlich, so wie du gesagt hast, ganz auch eine Reihe von grundsätzlichen Regeln im Design, die ein gutes Webdesign einhalten muss. Und häufig merkt man, da ist irgendwas falsch, wenn das nicht eingehalten wurde. Aber letztlich geht es ja darum, ja, dass man die Inhalte transportiert und die Marke transportiert, die Positionierung transportiert und den Nutzer hilft, zu verstehen, zu entscheiden und zu handeln. Ja, und da ist häufig weniger auch mehr. Ja, also wir sind da überhaupt gar kein Freund von ja, total verspielten Webseiten, riesigen Animationen. Also darum geht es gar nicht, sondern da ist im Grunde häufig weniger mehr, eine klare visuelle Hierarchie, einfache Sprache, verständliche Navigation und dann aber auch so, ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen sperrig, was irgendwie jetzt ja unter Barrierefreiheit läuft, ja, aber da sind ja auch viele gute Sachen dabei, dass die Seite gut lesbar sein muss, der Kontrast richtig ist, die Ladezeiten gut funktionieren. Also ja, das muss man jetzt nicht müsste man jetzt nicht unter einem Gesetz packen. Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Aber grundsätzlich muss die Seite einfach das gut transportieren, was sie transportieren soll. Und dann halt immer im Hinterkopf haben, was ist eigentlich das Ziel meiner Webseite? Welche Conversion möchte ich? Welche Soft-Conversion möchte ich? Ja, und das halt einfach dem Nutzer das Leben so einfach wie möglich machen. Und ich glaube dann, wenn man das zusammenfasst, dann hat man ein gutes Design. Aber ja, am Ende ist häufig weniger ist mehr und es muss gar nicht zu ausgefallen sein.
Und wenn wir es jetzt von den Inhalten hatten, von der Platzierung des Ganzen, dann kommt ja eine Frage ganz, ganz von alleine. Wie mache ich das, ne? Also Content-Management-Systeme, CMS. Ich muss wahrscheinlich auch die richtige Wahl treffen, dass ich wirklich auch eine klare Strategie habe. Und da vielleicht noch ein kleiner Fakt von WeText, das haben die auch 2024 erhoben. Es gibt dann einen ganz klaren, ja, Branchenprimus, das ist WordPress. Das ist mit Abstand das meistgenutzte CMS der Welt. Da sind wir bei über 43% aller Webseiten im Internet. Aber ich glaube, die Frage ist trotzdem ganz relevant. Wie trifft man denn eigentlich die Entscheidung für ein CMS? Soll ich WordPress nehmen, einfach weil ich den Namen kenne, weil es omnipräsent ist? Weil es gibt ja beispielsweise noch Typo3, Webflow, viele andere. Gibt es denn, ganz konkret gefragt, gibt es Systeme, die du besonders für B2B empfehlen würdest, auch je nach Kundensegment?
Ja, also ich glaube, da kann man nicht die eine Antwort drauf geben. Ja, also wichtig ist, dass man klar definiert, was sind die Anforderungen, was ist auch die bestehende System- und Toollandschaft und dann das passende Content-Management-System dafür findet. Ja, und das soll nicht geleitet sein von, ja, die Agentur empfiehlt mir aber dieses Tool oder der Mitarbeiter sagt, das ist toll, sondern es sollte eine klare, ja letztlich bei jedem IT-Software-Projekt sollte es eine klare Anforderungsliste geben und dann sollten die verschiedenen hier Content-Management-Systeme dagegen gemappt werden. In der Tat ist es so, dass wir, ich würde jetzt mal sagen, in 80% der Fälle auf WordPress zurückgreifen, weil das einfach total vielseitig ist, es sehr viele Ressourcen in diesem Bereich gibt und ja ganz häufig in der Umsetzung auch viel günstiger ist als andere Content-Management-Systeme wie so ein Typo 3 oder so ein Drupal. Und ja, man da, wenn man das gut macht, da richtig viel mitmachen kann. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Satz. Man kann in jedem Content-Management-System kann man eine gute Webseite bauen. Man kann aber auch mit jedem Content-Management-System eine schlechte Webseite bauen. Ja, also es gibt durchaus richtig schlechte WordPress-Webseiten. Es gibt richtig schlechte Typo-Webseiten. Wenn man dann sich entschieden hat, es wird das System A, und in der Regel ist das WordPress, weil das im B2B-Bereich ja völlig ausreichend ist und da der Standard ist, dann muss man halt sicherstellen, dass man da eine gute WordPress-Instanz aufbaut. Ja, und dann gibt es, du hattest ja auch so Webflow genannt, gibt es natürlich auch Systeme, die eher im Einsteigerbereich sind, wo man ja mit relativ wenig Ressourcen schnell ansehbare Webseiten kreieren kann. Ja, da sind wir im B2B-Bereich ein bisschen skeptisch, weil ganz häufig verändern sich Unternehmen. Man möchte auch bei Google sichtbar sein. Also das Thema SEO ist ein wichtiges, ist häufig dann irgendwann relevant. Ja, da stößt man mit solchen Systemen wie Webflow, da gibt es auch noch andere, Wix als Beispiel. Da stößt man dann schnell an seine Grenzen und dann ja, baue ich mir lieber jetzt ein System auf, mit dem ich weiß, in 2-3 Jahren kann die Webseite mitwachsen, weil mein Unternehmen verändert sich, als dass ich da mich schon in so ein starres Konstrukt begebe.
Ja, und du sagst es gerade, ich will gar nicht so tief jetzt abtauchen, aber es gibt ja auch gewisse Messwerte, also Core Web Vitals, wenn man so möchte, die ja wiederum bestimmen können oder mir die Information geben, wie nutzerfreundlich ist die Website im praktischen Einsatz, URL-Leistung nach Status, Messwerttypen, also CLS, INP, LCPs, etc. pp. Ich glaube, wenn man ein Produkt, also eine Website als Produkt aus der Dose quasi holt, also ganz konkret gesagt, eine KI, ich drücke auf einen Knopf und die bildet mir einfach eine Seite, die kann natürlich toll aussehen, kann aber katastrophale Messwerte geben. Im Endeffekt habe ich dann eigentlich nichts davon gewonnen, weil meine Website vielleicht noch abgestraft wird und im Endeffekt vielleicht auch gar nicht das Produkt oder die Strategie nach außen darstellt, die ich ja im Kopf habe. Ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, wenn es wirklich um CMS geht, wo ich mir denke, ja, es gibt wahrscheinlich auch im Vorfeld Fragen, die man sich einfach stellen muss, ne, für eine klare Strategie. Das beginnt wahrscheinlich nicht nur bei den Inhalten, sondern schon bei der Frage, was für Sprachen will ich denn anbieten? Möchte ich mehrsprachig sein? Und da wird es wahrscheinlich noch viele weitere Fragen geben. Und das kannst du mir bestimmt beantworten, David. Das wird doch auch bestimmt oft Teil von so einem kleinen Fragenkatalog sein, mit dem die Kunden auf euch zugehen.
Ja, absolut. Und ganz häufig wissen die Kunden aber nicht, welche Fragen sie stellen sollen. Ja, Mehrsprachigkeit hast du jetzt genannt. Aber da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen. Und was wir dann gerne machen, ist, dass wir wirklich ja mit so einem vorstrukturierten Fragebogen ja den Kunden auch helfen, ein gutes Briefing zu schreiben. Ja, weil das Schlimmste ist, man startet in so ein Website-Projekt und nach 4 Monaten stellt man fest, das hatten wir uns ja eigentlich ganz anders vorgestellt. Und deswegen ist so ein gutes Briefing essentiell wichtig, aber man kann nicht, wenn man das noch nie gemacht hat, ein gutes Briefing einfach so schreiben. Und ja, da versuchen wir die Kunden dann mit so Checklisten an die Hand zu nehmen und genau zu erfragen, was wollen Sie haben? Ja, welche Tools sollen angebunden werden? Soll die Seite mehrsprachig sein? Welche Sicherheitslevel sollen eingehalten werden? Und, ja. Ja, da kann man dann mit solchen Checklisten dann sich im Grunde zu einem guten Briefing hinarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig in der heutigen Zeit, dass man halt wirklich auch, klingt immer wieder wie so ein Bierdeckelspruch, aber man braucht auch verlässliche Partner. Man möchte ja meistens nicht alles selbst machen, wenn man gerade auch die Fähigkeiten oder die Technik und Ressourcen nicht im Haus hat. Und da muss man auch wissen, worauf man sich einlässt. Und auch in Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch eine Frage mal stellen, weil die brennt mir eigentlich die ganze Zeit auf der Seele. Welche Rolle spielt denn Suchmaschinenoptimierung, also SEO? Und was sind denn im Endeffekt die Wege, damit ich den B2B-Besucher wirklich auf meine Website bringen kann?
Ja, also genau, lass mich das kurz beantworten. Zum einen wird SEO im B2B-Bereich immer noch unterschätzt. Also man mag gar nicht glauben, wie viele Unternehmen dann doch einfach googeln, um nach einer Lösung zu finden. Und das sind dann nicht die Keywords, die 20.000 Aufrufe pro Monat haben, aber es reicht ja schon, wenn ich 20 Aufrufe von einem richtig guten Keyword habe, was genau dazu passt, Maschinentyp XY kaufen, ja, als Beispiel. Und dann habe ich von den 20, weil ich auf Platz 1, 2 oder 3 stehe, kommen halt 4, 5 und die melden sich dann auch. Und dann habe ich vielleicht ein, zwei, drei Anfragen nur über dieses Keyword pro Monat. Und ja, also das erleben wir ganz häufig, dass es unterschätzt wird. Und da ist, glaube ich, noch ein riesiges Potenzial. Und ja, gleichzeitig spielt natürlich das Thema KI da riesig mit rein. Man sieht, inzwischen werden viele Antworten bei Google auch schon aus KI gegeben. Aber ja, das ist häufig Ratgeberinhalte, die inzwischen deutlich an Traffic verlieren. Aber ja, so die konkrete Suche nach einer bestimmten Lösung oder einem Anbieter, das macht ja heute noch keiner bei ChatGPT. Also die Antworten sind ja schlecht, die da rauskommen. Vielleicht ist die Welt in 5, 6 Jahren eine andere. Aber ja, dafür ist Google und SEO immer noch total wichtig. Und letztlich, das hat Google jetzt auch gerade bestätigt, ist dann, wenn man eine Webseite für Suchmaschinen optimiert, dann hat man im Grunde schon 85 bis 90% der Tätigkeiten richtig gemacht, die auch ein LLM benötigt. Und damit hat man dann auch schon viel für eine KI-Optimierung in der Suche getan. Und ja, wir würden uns freuen, wenn mehr Unternehmen dass die erkennen würden, wie wichtig da auch SEO für B2B-Unternehmen ist.
Und du hast es gerade gesagt, es gibt ja jetzt schon die Erweiterung von SEO, die nennt sich ja dann GEO, also Generative Engine Optimization. Und es ist ja im Endeffekt so, wie gerade auch von dir angesprochen, während SEO ja traditionell auf die Verbesserung der Sichtbarkeit in Suchergebnissen traditioneller Suchmaschinen wie Google dann abzielt, geht GEO hier quasi den Schritt weiter und optimiert mir die Inhalte dementsprechend, dass sie eben von den KI-Systemen wie diese LLMs, ne, die Large Language Models wie ChatGPT oder Google AI Overviews, dann eine zuverlässige Quelle erkannt wird und die auch wiederum in die Antworten einbindet. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, was auch hier zwischen den Zeilen so ein bisschen wieder gesagt wurde, es geht ja ganz oft gar nicht darum, dass ich dann viel Traffic habe, sondern soll ja auch richtiger Traffic sein, ne? Also Qualität schlägt hier auch wieder Quantität an der Stelle, weil ich will ja im Endeffekt trotz allem eine Zielgruppe ansprechen. Und ja, es ist immer schwierig mit Beispielen, aber wir alle wissen ja, wie zum Beispiel ChatGPT agiert, wenn ich eine Frage stelle. Und es ist ja eine Antwortmaschine, keine Suchmaschine. Das heißt, es spuckt mir direkt Dinge aus. Aber wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema auskenne und mich in einer Nische bewege, sind die Antworten, wie du es gerade ja gesagt hast, oft noch relativ ja, überschaubar bis wirklich auch hier optimierungsbedürftig, weil ich dann doch sage, okay, von 5 Anbietern, die er mir zeigt, sind 4 eigentlich nicht richtig relevant und der eine ist jetzt auch nicht der, den ich gesucht habe. Das ist ja schon, zumindest aus meiner Erfahrung, noch heute der aktuelle Stand. Wer weiß, wo das in 2, 3 Jahren hingeht, aber ich glaube, wie du es gesagt hast, gutes SEO, das kann es mir sowieso nicht ersetzen.
Ja, und da ist auch ganz viel Marketing von Anbietern in diesem Bereich, ja, die jetzt sagen, also ändert sich alles. Nein, im Moment ändert sich noch nicht alles, sondern das, was für SEO wichtig war, ist für GEO genauso wichtig. Gute Inhalte, eine gute Technik im Hintergrund, dass es ausgelesen werden kann und ja auch vertrauenswürdige Quellen, Autoren und, und. Und das ist genauso wichtig für SEO wie für GEO. Google hat es gerade bestätigt. Und ja, da wird ganz viel, ja, da werden gerade auch ganz viel Ängste geschürt. Aus unserer Sicht ist das, muss man das, glaube ich, abschichten und kann da nochmal 2 Schritte zurückgehen.
Ja, David, wir sind leider tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe dir im Vorfeld nicht so viel versprochen. Das geht ruckzuck um. Ich würde dich aber vielleicht trotz allem nochmal bitten, wenn wir vielleicht nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen in der Retrospektive, worüber wir gerade gesprochen haben und auch hier nochmal den Schritt weitergehen wollen. Könntest du vielleicht mal runterbrechen, was sind so die 3 wichtigsten Tipps, die du uns geben kannst für eine wirklich starke Website im B2B?
Ja, gerne. Also im Grunde entlang dem, was ich gesagt habe, eine klare Story, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt und die Lösungen, die das Unternehmen anbieten kann. Dann ein Webdesign, was funktioniert. Ja, es muss nicht ein Webdesign sein, was schön aussieht. Ja, es soll natürlich auch schön aussehen, aber das Webdesign, das funktioniert, das ist wichtig. Und funktioniert, hängt dann wieder an den Zielen, die ich für die Webseite habe. Ja, das ist für mich Punkt 2. Und das Letzte ist, was bringt mir die schöne Webseite, wenn ich keine Besucher habe? Also wie schaffe ich es, Sichtbarkeit im Internet zu schaffen? Da ist insbesondere SEO ein toller Kanal, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit über bezahlte Kanäle, wobei das häufig im B2B-Bereich gar nicht so relevant ist. Sondern im Grunde, ja, wie schaffe ich Sichtbarkeit bei Google, bei ChatGPT und Co. zu erreichen?
Wenn mich das jetzt alles neugierig gemacht hat, wenn ich gerne mehr von dir erfahren möchte, wenn ich gerne mit euch zusammenarbeiten will, wie wäre denn jetzt der Weg? Was kann ich tun?
Ja, am besten einfach auf unsere Website kommen, mir eine E-Mail schreiben über ja, LinkedIn über die Webseite. Also ja, ich denke, das verlinken wir in den Shownotes
Genau.
www.hattenbergerpartner.de. Und ja, dann einfach gerne in Kontakt treten und dann machen wir ein erstes Kennenlernen, ersten Kontakt aus und dann schauen wir, was sind die Bedürfnisse oder was braucht ihr? Ja, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern wichtig ist, dass man das anbietet, was der Kunde braucht. Und ja, da nehmen wir uns dann auch die Zeit, das zu verstehen.
Perfekt, dann bleibt mir nur übrig, nochmal vielen herzlichen Dank zu sagen. Vielen Dank, Dr. David Harnisch, Geschäftsführer von der Hattenberger und Partner. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ciao.